Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Im Januar wurde die edle Vorkriegsvilla verkauft, welche der Enkel von Johann Schicht, einem österreichischen Großindustriellen und Gründer einer Seifenfabrik in Aussig, im Stadtteil Wanow baute. Dieses riesige Objekt stand seit 2005 leer. Martina Schneibergova vom Radio Prag machte sich auf den Weg, um die Geschichte dieses neobarocken Baus am Hang des Elbtals zu erforschen.
V lednu tohoto roku se podařilo prodat honosnou vilu, kterou nechal postavit vnuk zakladatele slavné továrny Schicht ve čtvrti Vaňov v Ústí nad Labem. Rozlehlý objekt byl v majetku státu a od roku 2005 byl prázdný. Po historii této zajímavé architektury se vydala Martina Schneibergová z Rádia Prag.
Die Schichtwerke waren eines der größten Industrieunternehmen im nordböhmischen Ústí nad Labem. Heinrich Schicht, der Enkelsohn des Firmengründers, ließ sich in den 1920er Jahren im Stadtteil Vaňov eine prunkvolle Villa in ruhiger Lage bauen. Das Anwesen wurde 2005 an den tschechischen Staat übertragen. Seitdem stand das geräumige Gebäude, das an ein Schloss erinnert, leer. Vergangene Woche wurde die Villa in einer Auktion verkauft. Mehr über das Kulturdenkmal erfahren Sie im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte von Martina Schneibergová.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Namen Schicht kannten hierzulande einige Generationen sehr gut. Das Renommee des Seifenherstellers ist mit dem Ruf der Schuhfabrik Batja zu vergleichen. Auf die Marke mit dem Hirsch konnten sich die Tschechen jahrzehntelang verlassen. Die Schichtwerke produzierten nicht nur Drogerieartikel und Kosmetik, sondern auch Lebensmittel. Heinrich Schicht, der von 1880 bis 1959 lebte und einst in der geräumigen Villa mit Aussicht auf die Burg Schreckenstein wohnte, war der Enkelsohn des Fabrikgründers. Er übernahm sie 1907. Václav Houfek ist der Direktor des Museums in Ústí nad Labem.
Die Firma Schicht erreichte einen Durchbruch im Bereich der Industrieproduktion von Drogeriewaren. Es handelte sich nicht nur um die berühmte Seife und das Waschmittel, sondern auch um Lebensmittel wie die Obstsäfte Ceres. Denselben Namen trugen bald auch Margarine und Fette. Zudem wurden in den Werken Luxuskosmetik der Marke Elida hergestellt. Damit wurde die Firma Schicht zu einem der größten Produzenten von Drogerieartikeln und Lebensmitteln in Europa.
Nur zwei Konzerne waren in der Lage, den Schichtwerken zu konkurrieren. Einer in den Niederlanden und ein anderer in Großbritannien, erzählt der Museumsdirektor.
Ende der 1920er Jahre gründete Heinrich Schichts Bruder Georg ein Konsortium. Dies führte zur Entstehung des Konzerns Unilever, des größten europäischen Produzenten von Margarine. Georg Schicht leitete den Konzern seit der Gründung mehr als 20 Jahre lang. Bis heute gehört Unilever zu den größten Firmen dieser Art überhaupt und beschäftigt hunderttausende Menschen in vielen Ländern der Welt.
Wann genau Heinrich Schicht in die geräumige Villa in Vaňov übersiedelte, ist dem Museumsdirektor zufolge schwer zu sagen.
Die Villa in ihrer heutigen Form wurde von dem Architekten Paul Brockhardt gestaltet. Er arbeitete nicht nur für die Familie Schicht, sondern baute in Ústí auch Häuser für die Industriellen Petschek und Weinmann.
nejenom rodiny Schicht, ale i rodiny Peček a Weimann.
Heinrich Schicht stand bis 1945 an der Spitze der Firma. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er gezwungen, mit seiner Familie die Tschechoslowakei zu verlassen. Er ließ sich in der Schweiz nieder. Sein Bruder Georg zog schon Ende der 1920er Jahre nach London.
1939 nahm Georg Schicht die britische Staatsbürgerschaft an. Er unterstützte die tschechoslowakische Exilregierung in London. Heinrich Schicht, der noch in Usti geblieben war, hatte die deutsche Staatsangehörigkeit. Deswegen betrafen ihn nach dem Kriegsende die Beneš-Dekrete über die Beschlagnahmung des deutschen Eigentums. Das bezog sich auf den Privatbesitz der Familie. Die Schichtwerke, die zum britischen Konzern Unilever gehörten, wurden aufgrund der Dekrete über die Verstaatlichung der Schwerindustrie verstaatlicht.
Kurz nach dem Kriegsende konfiszierte der tschechoslowakische Staat auch die Villa, die Heinrich Schicht gehörte.
Die Villa war mit sehr wertvollen historischen Möbeln eingerichtet. Die Schichts waren große Kunstmäzen und Sammler. In ihrem Haus befanden sich zahlreiche Kunstgegenstände. Der Großteil der Werke aus dem Privatbesitz der Familie Schicht befindet sich heute in der Nationalgalerie und im Prager Kunstgewerbemuseum. Einiges wird in unserem Museum aufbewahrt. Aber eine Reihe Gemälde und anderer Gegenstände wurde damals an verschiedene Staatsunternehmen weitergegeben. Im Laufe der Zeit sind sie leider verloren gegangen.
O nedávno prodané Schichtově vile v Ústí nad Labem a rodině, která ji vybudovala, si Martina Schneibergová povídala s ředitelem Ústeckého muzea Václavem Houfkem. Firma Schicht byla několika generacím dobře známá jako výrobce mídel a její pověst se dala srovnat snad jen s Baťovým koncernem. Historie Schichtovy továrny sahá do 19. století. V prvních desetiletích 20. století se s drogistickým gigantem Schicht mohly srovnávat jen dvě evropské firmy. Jeden ze Schichtů tehdy založil koncern Unilever, největší výrobce margarínu v Evropě. Tato firma existuje dodnes a dává práci statisícům lidí po celém světě. Vilu v Ústeckém Vaňově postavil vnuk zakladatele firmy Heinrich Schicht. Architektem byl Paul Brokart, který byl autorem vil i dalších ústeckých podnikatelů. Vila byla vybavena cenným nábytkem a uměleckými díly. Většina z nich je dnes v majetku Národní galerie v Praze. Na majetek rodinných Schichtů na území Československa se totiž po válce vztahovaly jak Benešovy dekrety o vyvlastnění německého majetku, tak dekrety o znárodnění strategického průmyslu.
Sousedé. Im Jubiläum der Woche stellen wir Ihnen den Kameramann Willy Windestein vor. Windestein wurde am 22. Februar 1895 in Leitmeritz geboren. Nach der Realschule absolvierte Windestein eine Fotografenlehre an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. Danach arbeitete er zuerst für die französische Filmgesellschaft Pathé Frères in Paris, dann kehrte er nach Wien zurück, wo er für die gleiche Firma für die Wochenschau in Wien arbeitete. Im Jahre 1914 kam Windestein nach Berlin, wo ihn der Erste Weltkrieg reichte. Seit 1916 diente er als Kriegsberichterstatter. Nach dem Krieg schlug er endgültig eine Laufbahn als Kameramann ein und arbeitete zunächst in Wien und ab 1927 in Berlin. In Österreich drehte er zum Beispiel einen Spielfilm »Der Kilometerfresser«, welcher ein österreichischer Kulturfilm mit Spielfilmhandlung von Karl Imelski ist. In diesem Film fährt ein Mann mit seinem Motorrad durch ganz Mitteleuropa und Windestein konnte sehr imposant verschiedene Kulturdenkmäler zeigen, an welchen die Hauptdarsteller vorbeifuhr. In den weiteren Jahren drehte er viele erfolgreiche Filme. Einer der besten ist das Bergsteigdrama »Der Kampf ums Matterhorn«, ein deutscher Bergsteiger-Stummfilm aus dem Jahre 1928 mit Louis Trenker, damals ein Filmstar. Im Jahre 1942 arbeitete Willy Windestein an der deutschen Filmkomödie des Regisseurs Kurt Hoffmann »Ich vertraue dir, meine Frau« an. Die Hauptrolle in einem Schwarz-Weiß-Film spielte Heinz Rühmann. Neben ihm spielte die Frauenhauptrolle Lil Adina, bei uns als Adina Mandelwart bekannt. Die Fledermaus ist eine in 1944 in Agfacor gedrehte Verfilmung der Operette Die Fledermaus von Johann Strauss. Der Film wurde größtenteils in Prag in den Filmstudios Barrandov abgedreht und im Filmstudio Babelsberg fertiggestellt. Nach Luftangriffen galt der Film bis 1946 als verschollen. Erst dann wurde das Material aufgefunden und konnte fertiggestellt werden. Der Streifen wurde 1946 im sowjetischen Sektor Berlins erstmal aufgeführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Winterstein in die Westzone und lebte in Handelow-Würme bei Hamburg, wo er am 4. Juli 1965 starb.
V rubrice Výročí týdne si představíme kameramana Willyho Wintersteina. Narodil se 22. února 1895 v Litoměřicích. Vyučil se fotografem a pak odešel do Vídně, aby tu studoval na známé grafické škole. Po skončení pracoval nejprve pro francouzskou filmovou společnost Pathé Frères v Paříži. Pak se vrátil do Vídně, aby tu spolupracoval na výrobě filmových týdeníků, které ve Vídni natáčela právě společnost Pathé. V roce 1914 odešel Willy Wintersteina do Berlína, kde ho zastihla světová válka. Během ní působil jako válečný zpravodaj. Po skončení války se vydal na dráhu kameramana hraných filmů. Nejprve pracoval ve Vídni, potom v Berlíně. V Rakousku například nasnímal ceněný film Požírač kilometrů o muži, který na motorce projíždí střední Evropou. Wintersteinovi se v tomto snímku podařilo působivě nasnímat památky, které hrdina na své cestě míjí. V následujících letech nasnímal Willy Wintersteina celou řadu úspěšných filmů. Z nich stojí za zmínku především horolezecké drama Bitva o Matterhorn v hlavní roli s Louisem Trenkerem, velkou hvězdou své doby. V roce 1942 pracoval Wintersteina například na filmu Provdám svou ženu, kde hrála také česká herečka Adina Mandlová. V roce 1944 pak nasnímal barevný film Netopír podle operety Johanna Strause. Film byl z valné většiny vyroben na pražském Barrandově. Závěrečné práce se ale dělaly v Berlíně ve studiích Babelsberg. Tato studia však poničil nálet a film byl nějakou dobu považován za ztracený. Po válce se ho ale podařilo najít a v roce 1946 měl v sovětském sektoru Berlína premiéru. Willy Winterstein se ovšem po válce přesunul na západ. Žil v Handelow u Hamburku, kde v roce 1965 zemřel.
Sousedé! Zum Schluss der Sendung kommt wieder ein Beitrag von unseren Kollegen vom Radiosender MDR1 über die kälteste Stelle in Sachsen.
A na úplný závěr se na chvíli vrátíme do minulého týdne, kdy ještě panovala krásná mrazivá zima plná sněhu. Máme pro vás příspěvek od kolegů z MDR1 o nejchladnějším místě v Sasku.
Der Pulverschnee knirscht unter den Füßen, die eisige Luft schneidet ins Gesicht. Minus 21 Grad war die Tiefsttemperatur in der letzten Nacht, sagt Konrad Stahl, ehemaliger Bürgermeister und Chef des Heimatvereins in Morgenröther Rautenkranz. Das sei hier im Ortsteil der Gemeinde Multenhammer für niemanden mehr etwas Ungewöhnliches.
2009 haben wir mal im Januar minus 31 Grad gehabt. 2012 hatten wir mal minus 29 Grad, das war glaube ich am 12.02. Bei den 17.09 haben wir 25, also vom Prinzip jedes Jahr sind wir mal unter 20. Das ist eigentlich normal.
Der Grund sei die geografische Lage. Das Tal der Zwickauer Mulde bilde eine Art Kaltluftsee. Wenn dann noch Schnee dazukommt, rausche das Quecksilber nachts tiefer in den Keller, als so mancher Wetterbericht vorausgesagt habe, meint Stahl. Das Phänomen sei schon lange vor der Einweihung der offiziellen Messstation im Jahre 1999 beobachtet worden.
Unser damaliger Dorfschullehrer, Heinrich Leckner, hat auch eine Wetterstation gehabt und da hat er eines Tages gesagt, wenn Sie immer in tiefsten Temperaturen, bei uns ist es immer 2-3 Grad minus kälter.
Die Kälterekorde sind für den Geburtsort von Sigmund Jähn, dem ersten Deutschen im All, mittlerweile auch zum touristischen Markenzeichen geworden. Schließlich habe man es so auch öfters in die Tagesschau geschafft, erzählt Romy Motis, Leiterin der Deutschen Raumfahrtausstellung.
Morgenröther Rautenkranz ist ja ein sehr klangvoller Name und wenn der immer mal mit genannt wird, jetzt in dem Bezug auf die Temperaturen, finde ich das natürlich schon schön. Ich habe auch schon beobachtet, es sind früh welche jetzt auf dem Parkplatz bei uns gefahren. Es war überhaupt nicht kalt, aber die sind vorsichtigerweise erstmal mit Mütze und Handschuhe ausgestiegen.
In Sachsen duelliert sich Morgenröther Rautenkranz in Sachen Frostrekorde immer wieder mit Kühnheide im Erzgebirge. Das vergangene Nacht den absoluten Minusrekord im Freistaat aufgestellt hat.
Wir haben eine ganz andere Geografie. Sie liegen ja über 200 Meter höher als wir und haben Plateau, während wir diesen Kaltluftsee halt haben. Es kommt auch vor, dass wir mal kälter sind als Kühnheide. Wir teilen uns rein.
Sagt Konrad Stahl mit einem Lächeln und stapft weiter durch den glitzernden Schnee. Es sei endlich wieder mal ein schöner Winter mit viel Schnee. Da gehören eisige Temperaturen dann einfach dazu.
Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.